Ich möchte heute und die nächsten beiden Sonntage vom König Josia predigen. Da steht 2. Könige 22, das ist Seite 412 in den Bibeln in ihren Reihen, 2. Könige 22, und zwar die ersten beiden Verse. Heute möchte ich vor allem davon reden, was ich aus der Bibel zu erkennen meine, nämlich, dass seine Mutter einen großen Einfluss auf ihn hatte. Die Mutter hieß Jedida, und Jedida heißt auf Deutsch so viel wie Liebling oder Schnucki-Schätzchen oder Mausi-Affe oder wie Sie ihn nun wollen. Also dann können Sie es auch behalten, wenn Sie da nochmal drankommen, was Jedida heißt. 2. Könige 22. Josia war 8 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 31 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Jedida, eine Tochter Adajas aus Bozkat. Und Josia tat, jetzt kommt etwas, was ganz selten in Königsbüchern steht, was dem Herrn wohlgefiel, und wandelte ganz in dem Wege seines Vaters Davids und wich nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken. Es bleibt mir unvergesslich, wie vor vielen Jahren drüben im Gemeindehaus Manfred Hausmann eine Dichterlesung hielt. Und er erzählte da von einem Stück, das aufgeführt wurde, einem Theaterstück, zu dem der große Komponist Ludwig Roselius die Bühnenmusik gemacht hatte. Die Tochter dieses berühmten Komponisten ist ja seit vielen Jahren in unserer Gemeinde, auch heute in unserem Gottesdienst, eine treue Stütze in unserem Chor. Und da saßen sie nachher noch zusammen mit den Schauspielern, wie das so zu gehen pflegt, in einer Kneipe, und die Schauspieler drängen sich dann um die Literaten und sagen, wie habe ich denn meine Rolle gespielt? Und Hausmann erzählt und sagt, die spüren, wie vergänglich die Eindrücke sind, und sie lechzen nach Anerkennung, nach Bewunderung, nach Beifall. Und ganz zum Schluss kommt einer zu mir her und so erzählt Hausmann und sagt, wie habe ich denn meine Rolle gespielt? Ich habe doch alle durchgesprochen. Wo kam der denn vor? Er besinnt sich, er will ihn nicht kränken und nicht fragen, was war denn deine Rolle? Er sagt, ja, der andere, mit dem Spielleiter habe ich Streit, der sieht das ein bisschen anders, aber ich habe das ganz bewusst so gespielt, meine Rolle. Und da fällt Hausmann plötzlich ein, richtig im zweiten Bild, da stand bloß im Textbuch ein Herr, in Klammer, geht vorüber, Klammer zu, das war alles. War die ganze Rolle. Und er sieht noch einmal richtig, da kam ein junger Mann auf die Bühne, der lehnt sich so an einen Laternenpfahl, dann zieht er die Hand aus der Hosentasche, dann guckt er auf die Uhr und dann läuft er plötzlich in die Dunkelheit davon. Zuerst wollte er lachen. Ach, das kann doch nicht wahr sein, dass das den Schauspieler interessiert, wie er seine Rolle gespielt hat. Da war doch eine Bagatelle, ist doch im Programmheft überhaupt nicht erwähnt. Und dann schreibt Hausmann, wie er das in die Sammlung Kleine Begegnung mit großen Leuten aufgenommen hat. Und das ist die letzte Geschichte in diesem Buch. Ich habe diesen Mann bewundert, wie der seine winzige, seine unbedeutende Rolle spielt, mit welchem Ernst, mit welcher Hingabe und wie ihm das wichtig war, das richtig zu machen. Und das ist eine Frage an uns, mit welchem Einsatz, mit welcher Hingabe spielen wir unsere Rolle? Zuerst einmal die Frage, welche Rolle spielen wir überhaupt? Ich weiß nicht, welche Rolle Sie spielen. Aber das ist ja bei uns im Leben so, dass wir alle von einer ganz großen Rolle träumen. Also ich kenne Sie jetzt da nicht genau, wir haben mit den meisten noch nie drüber geredet. Aber ich weiß ja, wie das bei uns allen ist. Wir haben solche Gedanken. Was wird das einmal, wenn ich eine ganz wichtige Aufgabe, die meine Sehnsüchte erfüllt, wenn ich die begleiten darf, das wäre doch toll. Denk an einen unserer jungen Leute, wie der sein Abi gemacht hat, und ich fragte, was kommt jetzt? Dachte, was will er studieren? Dann sagte mir ganz ruhig, ich werde Professor. Er sagte, du musst doch mit was anderem zuerst anfangen, du musst zuerst Lehrer werden oder Philosoph oder irgendwas, und dann vielleicht kannst du dann noch... Nein, ich werde gleich Professor. Vielleicht sagt es nicht jeder so unerschrocken und nicht so ungeniert. Aber im Herzen ist die Sehnsucht da, ich will doch in meinem Leben auch die große Rolle spielen. Und das sind ja die ganz großen Verwundungen und die Schmerzen und die Brüche und die Verwerfungen in unserem Leben, wenn wir diesen Job nicht erreichen, wie wir es eigentlich uns vorgestellt haben, wenn wir versagen, wenn wir das Vertrauen nicht rechtfertigen, das in uns gesetzt wird, wenn wir scheitern im Leben, wenn wir auf einmal eine Prüfung nicht schaffen. Das war doch unser Traum, da hing alles dran. Ich verstehe, dass man an diesem Ziel wirklich zerbrechen kann. Und deshalb habe ich heute diese Frau ausgesucht, diese Jedi da. Dann sagen Sie, die hat doch eine große Rolle gespielt. Ja, die hat eine große Rolle gespielt. Sie war Königsfrau. Keinem von uns ist dieses Glück beschert. Das ist ein hohes Amt, Frau des Königs von Juda zu sein. Aber jetzt müssen wir einmal Zeit haben, um das ausführlich zu lesen, was da steht im Kapitel davor. Ihr Mann war ein Scheusal. Schlimmer, als es wahrscheinlich irgendjemand von uns je passiert ist. Eine ganz furchtbar grässliche Ehe hat sie, dieser Amon. Dieser Amon läuft in der Spur wieder seines Vaters, es war der König Manasse, der sehr lange in Israel König war. Und wenn man mal das Register ansieht, im Kapitel davor, was der Manasse alles getan hat, er hat im Vorhof des Tempels zwei Altäre bauen lassen für die Sonnengötter Assyriens. Er hat dieses grässliche Sexsymbol der Astarte ausrichten lassen. Wahrscheinlich waren Tempelprostituierte sogar in den Tempel eingekehrt. Er hat das Horoskop geholt, sich aus dem Vogelgeschrei. Er hat Geisterbeschwörer angekehrt. War alles der Opa. Und der Ehemann von dieser Jedi, da macht genau das alles mit, was der Vater vormacht. Steht ja im Chronikbuch noch, dass der Manasse am Ende seines Lebens sich bekehrt hat. Aber offenbar hat diese Bekehrung nicht auf den Sohn durchgeschlagen. Und die Spur der Gottlosigkeit war so grausam und so furchtbar. Das heißt im Kapitel davor von diesem Manasse, er vergoss in Jerusalem sehr viel unschuldig Blut, bis aller Orten voll ward. Eine ganz grässliche Rekordserie von Bosheit, von Gemeinheit, von Übeltat, von Verbrechen, einer Schurkerei von vorn bis hinten. Und die Jedi da steht da mittendrin. Es ist mal wichtig, dass man das zuerst hört. Es gibt ja viele Dinge im Leben, die wollten wir ändern. Wie gerne wären wir Menschen, die die ganze Welt verändern würden. Und wir können es nicht, weil die Verhältnisse des Bösen zu mächtig sind. Wir kennen die Realität des Teufels und wir uns blockiert. Und nach allem, was wir aus der Bibel wissen, war die Jedi da eine treue, gläubige Frau und sie kann auch nichts machen. In der Ehe ist ja merkwürdig, dass man sich nicht erziehen kann und dass nichts rauskommt. Ist noch nie gelungen, dass man der Ehe erziehen kann. Wenn es bei Ihnen gelungen ist, dann gratuliere ich Ihnen, aber Sie wären vielleicht fast die Ersten. Man lässt sich in der Ehe nichts mehr sagen, man verbuckt sich erst recht. Darum kommen ja die Spannungen in der Ehe oft so. Und die Jedi da steht da drin in diesen unlösbaren Verhältnissen. Und was kann sie denn tun? Und dann erzieht sie ihr Kind. Sie ist Mutter. Und als ihr Ehemann nach 2 Jahren Königsamt plötzlich von einem Putsch ermordet wird, kommt ihr 8-jähriger Sohn Josia ins Amt. Und auf einmal wird offenbar, was diese Jedi da geleistet hat. Etwas Hochpolitisches, etwas Grandioses, etwas Weltveränderndes. Sie hat sich als Mutter um ihren Sohn gekümmert und da ist was Gutes rausgekommen.
Ich finde das so toll, wie das die Bibel in dieser ganzen Königsgeschichte erzählt. Sie hat einfach einen Einfluss ausgeübt und sie hat es fertiggebracht, dass die ganzen schrecklichen Spuren des Vaters sich nicht im Charakter des Sohnes fortprägen können. Gibt's was Größeres? Sie macht sonst gar keine andere Geschichte, ob das damals zu dieser Zeit, als sie lebte, überhaupt erkannt und bewundert wurde. Nein, man darf sogar fest annehmen, die Leute haben gedacht, ach, die Jedida ist eine unbedeutende Frau, die ist ja so das Heimchen mit dem Herr, die macht auch nicht viel, bei der Repräsentation kommt nichts und die Zotenwitze, da hat sie auch nicht mitgelacht bei den großen Banketts und da war auch nicht die große Dame von Welt. Aber das, was Gott aus einem Leben macht, und so wird es auf einmal, dass bei seiner großen Frau, die in einem hohen, einflussreichen Amt stand, plötzlich für uns Jahrhunderte später die kleine Rolle, die unbedeutende Rolle, die verachtete, die übersehene Rolle plötzlich ganz wichtig wird. Ein riesiger Dienst, ein riesiger Dienst. Welche Rolle spielen wir? Also wir haben in unserem Leben sicher auch große Rollen und kleine Rollen. Wir haben Verpflichtungen in der Familie, wir haben im Freundeskreis Verpflichtungen, im Beruf, in der Öffentlichkeit. Welche Rollen spielen wir und wie kriegen wir das jetzt hin? Ich möchte noch mal da kurz stehen bleiben. Die Jedida hätte ja auch sagen können, warum nicht? Ich muss mit aller Gewalt meinen Einfluss benutzen. Überschätzen wir oft nicht unsere Möglichkeiten? Was hätte sie machen können? Heute ist ja eine Zeit, wo man alles von der Resolution erwartet oder von den großen Demonstrationen oder ich habe dagegen protestiert, als ob das die Welt schon einmal verändert hätte. Vielleicht hat die Jedida auch protestiert, aber wir wissen doch das Verhalten, was wir mit dem Munde tun. Was können wir denn überhaupt leisten? Wie verändern wir die Verhältnisse? Und diese Jedida hätte ja überhaupt sich verstecken können und sagen können, ich kann mit meinem Leben nichts machen. Und dann wäre sie untätig geworden. So wie wir es oft machen und sagen, wir leben in einer gottlosen Zeit und in unserer Zeit kann man gar nichts mehr tun. Es ist eine böse Zeit und da muss man eben mitheulen mit den Wölfen und man muss sich anpassen. Wie oft lähmt uns dies, dass wir uns nach den anderen ausrichten, nach dem, was heute Mode ist und was in unserer Zeit herrscht. Bei der Jedida war es ganz anders. Sie steht vor ihrem Gott. Und da sucht sie bloß eine Aufgabe, wo kann ich etwas wirken? Und dann wird der noch so kleine Dienst meines Lebens plötzlich bedeutsam. Ist Ihnen das jetzt plötzlich klar? Dass das heute ein Gespräch sein kann, ein Besuch, den Sie machen, eine Liebe, die Sie einem kleinen Kind geben. Und das, was so wichtig ist, das können Sie die ganze Bibel hindurch verfolgen. Nicht unsere Taten machen Gott groß, das ist ja der Unsinn der Möncherei, dass wir meinen, wir müssen große Taten für Gott tun. Gott ist doch gar nicht darauf angewiesen. Nicht wir machen Gott mit unseren Taten groß, sondern Gott macht unsere Taten groß. Unsere ganz alltäglichen Verrichtungen und Dienste. Und ich könnte es Ihnen jetzt an jeder großen Gestalt der Kirchengeschichte zeigen, dass jedes Mal das gleiche Geheimnis war. Ganz schlichte Leute des Durchschnitts, unbedeutende Leute, die vor Gott lebten und Gott machte ihre ganz geringen Taten groß. So ist doch die Diakonie groß geworden. Die schlichtesten Frauen, die sich bloß den Kranken hingegeben haben, da wurde ein Zeichen der Liebe daraus. Jetzt ist bloß die Frage, haben Sie das in Ihrem Leben auch? Dass Sie sagen, ja, ich bin eigentlich bloß in meinem Beruf, das ist meine kleine Umwelt und ich habe meine Familie und die Familienangehörigen und da herrscht dauernd Streit und Spannung. Genau dort will Gott Sie segnen. In Ihren ganz natürlichen Verpflichtungen, in Ihrem Berufseinsatz, in Ihren Diensten. Das wird mir immer groß an Jesus. Jesus hat gar nicht das Außerordentliche gesucht. Jesus hat nur 3 Jahre seines Lebens genommen und hat die ganze Gegenwart Gottes hineinleuchten lassen. Ob es dann ein Gespräch am Brunnenrand war oder ob es an der Zollschranke war, mit irgendeinem schwierigen Menschen ein paar Worte gewechselt, aber die Gegenwart Gottes war darin. Und so kommt es plötzlich bei dieser Jedi da, dass sie in einer ganz schwierigen Zeit, in einer ganz bösen Zeit, ganz simpel bloß durch dieses Amt Mutter zu sein, etwas wirken kann, das in seinem Ausmaß und in seiner Größe für die ganze Geschichte des Volkes Israel nicht abgesehen werden kann. Jetzt können Sie es falsch machen und sagen, ja, ich bin ja auch so traurig, dass Gott mir das Amt der Mutter versagt hat. Ich bin Single oder so. Und wieder äffen Sie nur andere nach. Wissen Sie, dass Gott in Ihrer ganz speziellen Lebensführung einen großen Segen für jeden Einzelnen bereit hat, der ihm vertraut, der sich von ihm leiten lässt und der dazu benutzt wird, dass er die Spur Gottes in unserer Welt legen kann. Es sind die unscheinbaren und unbedeutenden Rollen, die wir spielen, ob wir nun in der Familie sind oder ob wir allein durchs Leben gehen, aber das ist doch entscheidend wichtig, dass Gott einen irdischen Platz mit seinen ganz geringen Verpflichtungen ganz groß und wichtig macht. Gottes große, mächtige Kraft in ganz geringen Diensten. Und auch das Letzte, es kommt viel dabei heraus. Bei dieser Mutter Jedi da war es ein König, aber das hat man in Juda, in Jerusalem schon lange nicht mehr unter Schrift sagen können, der von dem Herrn nicht wich, weder zur Rechten noch zur Linken. Der tat, was dem Herrn wohlgefiel. Das Allergrößte, wenn ein Mensch dorthin geführt wird, nachdem in Jerusalem diese grausamen Missstände waren, wir werden es am nächsten Sonntag noch hören, wie Josia das als junger Kerl ohne Absicherung mutig wagt, konsequent Gott nachzufolgen und auch andere auf diesen Weg zu führen. Nur ein schlichter Dienst und Gott hat das Gelingen geschenkt. Wir können von uns her keinen Menschen bekehren. Aber wir können uns hineingeben in diese Aufgabe, dass Gott etwas daraus macht. Wichtig ist, dass wir unsere kleinen Rollen sehen. Wir sind alle verführt und träumen von den großen Aufgaben, von dem, was in die Augen springt. Wir sind abhängig von dem, was die anderen loben, was die anderen sehen. Dabei ist es immer so, dass vor Gott vielleicht die verborgenen Dinge gerade die großen sind. Ich habe oft entdeckt im Leben, das, was ich um ein Haar übersehen hätte, war am Ende das Wichtigste. Und so wächst ein Josia heran unter dem Einfluss seiner Mutter. Gibt es in ihrem Leben auch solche Spuren? Jesus sagt einmal, ohne mich könnt ihr nichts tun. So ein provozierendes Wort, weil wir natürlich viel tun können ohne Jesus. Wir können ganze Terminkalender vollschreiben, bis nichts mehr reinpasst. Aber Jesus hat ja von Taten gesprochen und nicht von Terminen. Taten sind ja, die wirklich etwas verändern. Taten sind Dinge, die in der Ewigkeit noch von Bedeutung sind. Ist da in Ihrem Leben auch was drin? Dass Sie sagen, doch, das ist wunderbar. Ich darf anderen Menschen etwas bedeuten. Nicht, weil ich mir was einbilde, sondern weil Gott in seiner großen Güte was schenkt. Was ganz unverdient ist. Und das wird uns in der Bibel erzählt bei einer Frau, die fast in einem gescheiterten Leben sich durchkämpft, in einer ganz schwierigen Ehe. Keiner von ihnen steht an einem Platz, wo Gott nicht durch sie hindurch viel und großen Segen wirken will, bedeutsam sein will. Bedeutsam, Gott will bedeutsam werden in ihrem Leben. Ich denke noch einmal an die Weihnachtsgeschichte, die Maria. Wer war die Maria? Und Gott benutzt sie als Mutter Jesu. Da waren die Hirten auf dem Felde, verachtete Menschen. Sie werden die ersten Verkündiger des Evangeliums. Christen brauchen sich nichts einbilden, als ob sie in der Welt irgendetwas Besonderes bedeuten würden. Oft ist es ja richtig witzig, wie Christen große Sprüche machen, was sie alles wollten. Und dabei schreit die Geschichte der Christen gen Himmel. Über den ganzen Versäumnissen, über den Fehlern, den Übeltaten. Aber es gibt eine Segensgeschichte, wo Menschen sich öffnen und sagen, Jesus, deine Kraft vollendet sich in meiner Schwachheit. Ich nehme dich jetzt beim Wort. Du hast im Leben von sündigen Menschen deine Geschichte geschrieben. Ich möchte, dass mein Leben nicht umsonst gelebt wird. Jeder Tag, jede Woche meines Lebens soll deinen Ruhm verkündigen. Und ich will Großes für dich wirken. Man muss in unserer Zeit sehr aufpassen, weil unsere Zeit auch bei uns Christen sehr voll ist vom christlichen Geschrei, das man mit dem Mund macht. Zum großen Prediger Spurgeon erzählte man, eine Frau hätte sich unter seinen Predigten bekehrt. Dann hat er gesagt, an was merkt man denn das? Es war eine Hausgehilfin. Und die anderen erzählen gesagt, seitdem sie bekehrt ist, kehrt sie auch unter der Matte. Es wird in unseren Zeiten viel Sprüche gemacht. Es wird viel frommes Gerede gemacht. Ist das denn wirklich echt? Und kommt das denn wirklich von Herzen? Wir haben heute Israel-Sonntag. Wenn es Gott nicht deutlicher demonstrieren könnte, als an seinem Volk der Juden, nicht, dass du mehr bist als die anderen Völker. Nicht, dass du größer bist. Nicht, dass du intelligenter bist. Sondern weil ich dich geliebt habe. Und ich will Ihnen das einfach zusagen, dass Gott sie braucht, wo sie die geringe Rolle in ihrem Leben mit ganzer Hingabe spielen. Und sagen, ich bin froh, dass Gott mir so viel Ämter gibt, so viel Aufgaben, unter schwierigen Menschen, in schwierigen Zeiten, wo ich fragen darf, Herr, was willst du? Und wo darf ich dir dienen? Das ist ein unglaubliches Geheimnis, dass der ewige, große Gott mit seiner ganzen Macht nichts lieber will, als in geringen, fehlsamen und schwierigen Menschen seine ganze Herrlichkeit offenbaren. Und dann will er viel bleibende Frucht auch bei ihnen wirken. Amen.